Ich freue mich heute auf einen besonders hochkarätigen Gast. Mir zugeschaltet ist gleich Tobias Vogel. Er ist CEO der UBS Europe SE, der großen Schweizer Bank. Und wir sprechen über all das, was den Mittelstand, naja, im Hinblick auf Finanzen besonders interessieren dürfte. Vom Zins über Finanzierung über vieles andere. Seien Sie gespannt.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die Zahl der Insolvenzen steigt, Refinanzierung wird schwieriger oder ist schwieriger geworden in Zeiten höherer Zinsen. Auf der anderen Seite gibt es eben enorm hohen Investitionsbedarf im Mittelstand und, naja, immer mehr Möglichkeiten auf anderen Wegen als im klassischen Kredit auch an Geld zu kommen. Das besprechen wir in dieser Folge mit jemandem, der sich nun wirklich sehr, sehr gut damit auskennt, der CEO der UBS Europe SE, Tobias Vogel. Ich grüße Sie, hallo.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, Herr Giersch.
Ja, fangen wir mal so an, ganz allgemein. Vor welchen Herausforderungen steht aus Ihrer Sicht denn die deutsche Wirtschaft, der deutsche Mittelstand, auch als Industrienation besonders im Moment?
Also ich glaube, die deutsche Wirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen aktuell. Man sieht es ja auch in den Zahlen, die deutsche Wirtschaft stagniert. Die stagniert nicht erst seit diesem Jahr, sondern eigentlich seit vielen Jahren. Wir haben eigentlich kein Wirtschaftswachstum gehabt seit 2019. Wenn man das vergleicht mit der Eurozone, die ist um 3,5% gewachsen. Allerdings muss man fairerweise sagen, wenn man die Probleme anschaut, die wir natürlich weltweit haben, ob das jetzt die geopolitischen Thematiken sind, die Inflation, die Energiekrise etc. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch erklärbar, warum die deutsche Wirtschaft weniger gewachsen ist. Aber leider, wenn man sich genau anschaut, sieht man, dass Deutschland auch bei den Dienstleistungen hinterherhinkt. Und das hat natürlich mit den Themen nicht so viel zu tun. Und da sieht man jetzt schon, dass der demografische Wandel seit den 20er Jahren eigentlich doch mehr und mehr einen Einfluss hat. Und somit wächst die deutsche Wirtschaft eben leider nur noch knapp unter 1%, was grundsätzlich natürlich enttäuschend ist. Man muss aber fairerweise sagen, es gibt ein paar Aspekte, die mich durchaus auch optimistisch stimmen. Ich glaube, dass wir durchaus auch mal wieder einen zyklischen Aufschwung bekommen können. Ich glaube, dass die Unternehmen durchaus sehr, sehr viel Kraft haben, sich auch zu verändern, innovativ zu sein, mit der Energiekrise umzugehen. Das sollte weitere Impulse geben. Und dann ist natürlich die deutsche Staatsverschuldung auch sehr niedrig, was sich sicherlich auch nochmal positiv auswirken kann, wenn die Politik das nutzen würde, hier die richtigen Signale zu setzen.
Staatsverschuldung niedrig, die Eigenkapitalquote von den Mittelständlern an sich, um mal zu verallgemeinern, ist in der Regel sehr hoch. Trotzdem schauen die natürlich alle gerade auf die Zinssituation. Nun hat die EZB, naja, eine Zinssenkung nach dieser langen Inflationsphase für Juni in Aussicht gestellt. Naja, dauert einigen zu lange, vor allem bis die auch so richtig ankommt. Wie sehen Sie das?
Ja gut, ich glaube, man möchte wahrscheinlich nicht in der Haut der Zentralbanker aktuell stecken, weil die Hauptaufgabe natürlich ist Geldstabilität und die Zentralbanker müssen natürlich sicherstellen, dass sie nicht zu schnell die Zinsen wieder senken, damit die Inflation nicht wieder aufwacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir bis jetzt keine Zinssenkung gesehen haben, auch wenn vielleicht offensichtlich mittlerweile ist, dass die Inflation ja doch deutlich zurückkommt. Also wenn Sie sich mal die letzten Zahlen der Eurozone anschauen, auch Italien, Frankreich etc., da ist ja die Inflation mittlerweile auf einem Niveau, dass man eigentlich sagen könnte, die Zinssenkungen sollten kommen. Ich gehe auch davon aus, dass die Zinssenkungen kommen. Also ab Juni werden wir vermutlich die Zinssenkung sowohl in den USA als auch in Europa bekommen. Aber es wird vermutlich sehr graduell ablaufen. Also wir gehen davon aus, dass wir 25 Basispunkte Senkungen dann pro Quartal bekommen. Und ich glaube, dass die EZB im Besonderen wirklich sehr data-dependent bleiben wird. Also sie werden sich genau anschauen, wie wird sich die Inflation die nächsten Monate weiterentwickeln. Und von daher rechne ich eher damit, im Gegensatz zur Vergangenheit, dass die Zinsen eher langsam und graduell runterkommen werden.
Also früher war das ja oft so, es dauerte sehr lange, bis die Zinsen fielen, aber dann ging es klack, 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 doch relativ schnell. Sie sagen, muss nicht so kommen in diesem Fall. Habe ich richtig verstanden?
Genau, also das ist absolut richtig. Das habe ich mir auch sehr oft angeschaut. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass die Zinsen meistens das Zinsniveau, das Zinsplateau hat im Durchschnitt so um die 6 bis 7 Monate gehalten. Das heißt, eigentlich müsste, wenn man rein die Historie nimmt, die erste Zinssenkung wahrscheinlich im April kommen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt reine Statistik. Was man aber auch gesehen hat, dass die Zinssenkungen, wenn sie dann kamen, sehr, sehr schnell kamen. Jetzt haben wir aber hier eine andere Situation. Wir haben natürlich eine sehr hohe Inflation, trotz einer niedrigen Wirtschaftsaktivität. Und von daher, glaube ich, kann man die Vergangenheit nicht ganz so vergleichen mit dem Zinszyklus dieses Mal. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Zinssenkungen doch eher graduell stattfinden werden.
Dann ist die andere Frage ja, wann werden sie wirksam, in Anführungszeichen, genutzt von den Unternehmen? Welche Variablen sehen Sie da auch in diesem Spiel? Also das ist ja nicht ganz so einfach, wie sich das im VWL zweiten Semester manchmal anhört, ne?
Nein, das ist richtig, Herr Gersch. Und man muss auch fairerweise sagen, man darf jetzt nicht erwarten, wenn die erste Zinssenkung kommt, dass die Wirtschaft sofort wieder anspringt. Also es gibt ja auch einen Timelag von 6 bis 9 Monaten nach einer Zinsentscheidung, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt. Ich glaube ganz ehrlich, dass das Signal natürlich wichtig ist. Ich glaube, wenn man eindeutig erkennt, okay, wir sind jetzt hier in einem Zinssenkungszyklus, ich glaube, das Signal darf man nicht ganz unterschätzen. Trotzdem ist es natürlich so, für Unternehmensentscheidungen sind ganz viele andere Dinge sehr wichtig. Also vor allen Dingen, was passiert mit der Nachfrage? Und werden die Zinssenkungen jetzt dazu führen, dass die Nachfrage sofort wieder stark anspringt? Ich bezweifle das, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest nicht die ersten Zinssenkungen. Für die Bauwirtschaft sicherlich werden die Zinssenkungen sich positiv auswirken. Aber ich glaube, für die Gesamtwirtschaft sind da doch einige andere Faktoren wichtiger. Und ich glaube, dafür ist die Unsicherheit nach wie vor zu groß.
Gehen wir mal dann da rein. Also was brauchen wir denn alles für mehr Investitionsfreude in dieser Gesamtgemengelage, in der sich der Mittelstand befindet, außer möglichst sinkende Zinsen? Klar, aber wie gesagt, da gehört ja noch einiges mehr zu. Was ist Ihre Wahrnehmung am Markt?
Also ich glaube, wir brauchen insgesamt, glaube ich, sehr stabile Rahmenbedingungen. Wir brauchen auch wieder mehr Zuversicht. Und ich glaube, wenn wir das bekommen würden im Zusammenhang mit Zinssenkungen, ich glaube schon, dass wir dann relativ schnell auch mal wieder in einen zyklischen Aufschwung kommen könnten. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich, dass die Nachfrage in der Breite eigentlich anziehen wird. Und erst wenn wir das sehen, wird sich die Wirtschaft auch nachhaltig erholen. Und davon wird natürlich der Mittelstand dann im Besonderen profitieren.
Frage ich auch mal andersrum. Wie kann sich der Mittelstand denn am besten im Moment auch finanzieren, mal abgesehen jetzt vom klassischen, naja, zinsvariablen Kredit?
Ja, ich glaube, der Mittelstand ist da natürlich in einer sehr interessanten Situation aktuell, weil der Mittelstand hat sich traditionell natürlich sehr stark über Bankfinanzierung eigentlich finanziert. Und jetzt haben sich die Spielregeln am Markt natürlich doch, würde ich sagen, ganz schön geändert. Wir haben sehr viele Krisen gehabt. Wir haben geopolitische Unsicherheit, wir haben Inflation, die starke Spuren hinterlassen hat. Dazu natürlich die Zinswende, Liquiditätspolitik, all das hat sich natürlich sehr, sehr stark geändert. Und ich glaube, gleichzeitig kommt natürlich dazu, dass die Unternehmen nach wie vor einen sehr starken Investitionsbedarf haben. Und aufgrund der vielen Krisen, die wir hatten, wurde natürlich die letzten Jahre auch nicht so viel investiert. Das heißt, es kommen eigentlich zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite laufen viele Finanzierungen ab, die natürlich jetzt auch deutlich teurer sind mit den gestiegenen Zinsen. Auf der anderen Seite hat der Mittelstand aber einiges an Investitionsstau auch aufgebaut. Das heißt, der Mittelstand muss jetzt hier, glaube ich, eigentlich innovative Dinge oder Wege finden, sich neues Kapital zu beschaffen. Und ich glaube, dazu gehört, dass man vielleicht von dieser rein klassischen Bankfinanzierung etwas weggeht, sondern dass man eigentlich mehr strukturierte Fremd-Hybrid-Eigenkapitallösungen sucht und dass man eigentlich einen guten Mix findet. Auch, dass man sich nicht zu sehr auf wenige Hausbanken verlässt, sondern dass man sich da einfach weiter aufstellt. Und ich glaube auch, dass man den Kapitalmarkt da nicht ganz außer Acht lässt, weil es gibt sehr, sehr viele Investoren auf der Finanzseite, auch im Family-Office-Bereich etc., die sehr gerne Familienunternehmern Eigenkapital zur Verfügung stellen würden. Und ich glaube, es ist sicherlich ein Mittel, was man auch in Zukunft vielleicht mehr nutzen sollte.
Hat ja verschiedene Ebenen. Fangen wir mal mit, wie gesagt, Family Offices und Co. an. Wie viel Mitspracherecht wollen Sie aus Ihrer Erfahrung die denn noch immer dann haben? Also das ist ja etwas, was einige scheuen, ne? Wenn man dann auch vielleicht ein bisschen Einfluss verliert. Sie reden ja nicht von einer Komplettübernahme ganz und gar nicht, sondern wir reden ja von eigentlich einer Kapitalspritze sozusagen. Was verlangen die dafür an Mitspracherecht aus Ihrer Erfahrung raus? Oder ist das gar nicht so ein großes Problem?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht so ein großes Problem ist, Herr Gersch. Was Sie glaube ich, mehr ansprechen, ist natürlich so dieser Punkt, warum gehen die Mittelständler eigentlich nicht viel mehr an den Kapitalmarkt? Und ich glaube, da gibt es natürlich einige Dinge, die man berücksichtigen muss, wie zum Beispiel die Transparenz, die geschaffen werden muss, Financial Reporting, wo man natürlich auch viele Jahre an Vorbereitung braucht, um das richtig hinzubekommen. Und natürlich ist es so, dass man auch Investoren braucht, die natürlich Familienunternehmen verstehen. Und ich glaube, das ist einige der Gründe, warum vielleicht der ein oder andere Mittelständler den Weg an den Kapitalmarkt, das jetzt über den Börsengang vielleicht scheut. Auch die Quartalsberichterstattung etc., die ja auch mit sehr viel Aufwand einhergeht, das kann ich zum Teil auch durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja sehr viele erfolgreiche Familienunternehmer, die an der Börse gelistet sind. Und ich glaube, die Kombination macht es letztendlich aus. Es macht vielleicht nicht für jeden Mittelständler Sinn, aber ich glaube, der ein oder andere Mittelständler sollte schon drüber nachdenken, ob dieser Weg über den Kapitalmarkt nicht doch eine gute Alternative ist. Aber man muss ja nicht gleich an die Börse gehen. Man kann sich ja auch Kapital beschaffen über Finanzinvestoren, ohne dass man jetzt einen Börsengang wählt.
Treue Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und Leser unseres Magazins wissen, dass Heuschrecken für den Mittelstand längst auch an Schrecken verloren haben, große Hilfe sein können, wenn alles passt. Aber es gehört, wie Sie gerade auch schon angedeutet haben, ein bisschen Due Diligence dazu, ein bisschen Transparenz. Das gilt natürlich auch und erst recht für einen Börsengang. Wie bewerten Sie diese Aufwände, naja, auch diese Zwang zur Transparenz ein Stück weit im Vergleich, naja, zu den Möglichkeiten, die da auch eben geschaffen werden?
Ja gut, den direkten Vergleich jetzt mit anderen europäischen Ländern, glaube ich, braucht Deutschland nicht scheuen. Ich glaube, dass ein Börsengang in Deutschland nach wie vor recht attraktiv ist, Vergleiche auch mit anderen europäischen Ländern. Aber de facto natürlich ist es so, dass wir haben nicht wie in den USA zum Beispiel eine Börsenaufsicht wie die SEC. Wir haben nicht einheitliche Richtlinien über die europäischen Börsenplätze hinweg. Und natürlich kommen mit einem Börsengang auch einiges an börsenrechtlicher Aufsicht, Bürokratie etc. Ich glaube trotzdem, was für einen Mittelständler sehr wichtig ist, wenn ich mir gerade den hohen Finanzierungsbedarf anschaue, den viele Unternehmen ja jetzt haben werden über die nächsten Jahre. Ich glaube, ganz wichtig ist, eine Finanzierung muss stabil sein, sie muss kosteneffizient sein, muss flexibel sein. Und jetzt kann man argumentieren, in der Vergangenheit war das über eine Bankfinanzierung vielleicht gut möglich. Ich glaube aber, dass die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Also Banken unterziehen sich auch einem enormen Strukturwandel. Ich glaube, auch auf wenige Hausbanken zu setzen, gerade in so einem turbulenten Umfeld, ist vermutlich keine sichere Strategie. Und ich glaube auch, dass Branchen sich aktuell verändern. Gerade der Wettbewerb wird stärker, die Digitalisierung nimmt rasant zu. Und auch Banken stecken natürlich sehr stark in einem Konsolidierungsprozess. Und von daher, glaube ich, sind die Familienunternehmen und Mittelständler sehr gut beraten, so den eigenen Finanzierungsmix, glaube ich, zu hinterfragen und insgesamt wahrscheinlich breiter aufzustellen. Und da, wie gesagt, gehört der Kapitalmarkt dazu. Aber ich sage ja auch hier, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt Anteile an die Börse bringt, sondern es gibt ja viele Familienunternehmen, die gerne, oder Family Offices, die gerne Equity zur Verfügung stellen für Mittelständler, dass sie praktisch ihren Kapitalmix insgesamt da breiter aufstellen können.
Und selbst wenn eine Due Diligence, Sie haben es eben erwähnt, nötig ist, ich habe am Markt auch ein bisschen gehört, und das finde ich auch logisch, den Gedanken, es kommen ja auf zumindest Mittelständler einer gewissen, ich sag mal mittleren Größe, ohnehin umfangreiche Berichtspflichten zu in der ESG-Berichtspflicht. Wir kennen das alles. Und diese neue Tendenz zu mehr Transparenz, als sie vielleicht ein paar Jahre üblich war, die ist ja ohnehin vorhanden. Also dann kann man doch auch die letzten zwei Schritte im Financial Reporting eigentlich auch noch gehen, oder? Ist das eine zu gewagte These?
Naja, ich würde sagen, Transparenz ist ja nicht schlecht. Und viele der Mittelständler haben ja auch nicht viel zu verstecken. Also die Ergebnisse, die Leistung, die der deutsche Mittelstand verbringt oder vollbringt, lassen sich ja durchaus sehen. Also von daher, die Transparenz zu schaffen, wie sich die Unternehmen entwickeln, ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Und ich glaube, das würde auch dazu führen, dass die Finanzierungskonditionen, die der Mittelstand bekommt, wenn er sich entsprechend breit aufstellt, vermutlich auch attraktiver sind. Und dann bietet natürlich Finanzinvestoren noch einen Vorteil, dass sie natürlich auch customized Lösungen bieten können. Also Finanzierungslösungen, die wirklich auf den dass jedes einzelne Unternehmen dann entsprechend passen. Und ich glaube, dass der Kapitalmarkt dann möglicherweise sogar einen Schritt weiter ist, wie das im Vergleich zur klassischen Bankfinanzierung vielleicht der Fall ist.
Tobias Vogel war der CEO der UBS Europe SE. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.